Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Lupus – Gemeinsam stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Unsere heutige Folge wollen wir dem Thema psychische Gesundheit bei Lupus-Betroffenen widmen. Eine chronische Erkrankung wie der Lupus ist ja oft eine sehr große emotionale Belastung und Herausforderung. Ich denke, wir alle kennen besonders schlechte Phasen, die seelisch sehr herausfordernd für uns sind. Besonders in den Situationen, in denen wir vielleicht total geschwächt sind, es uns richtig schlecht geht und wir dann nicht wissen, ob es überhaupt besser wird. Also man hängt da so drin und denkt, ich habe keine Ahnung, wird es jemals wieder besser? Und das sind wirklich dann so Phasen, also zumindest ging es mir so, in denen ich leicht in so ein Loch reingefallen bin und sich auch so ein bisschen Hoffnungslosigkeit breit machen kann und da tatsächlich dann auch mal die Frage aufploppen kann, ob man so überhaupt weiterleben will. Gott sei Dank geht es in den meisten Fällen ja irgendwann wieder besser und der Seele auch. Zumindest war es bei mir so. Aber es gibt natürlich auch Situationen, da ist es nicht so. Da kommt man aus diesem Loch dann eben nicht wieder raus. Und was ist dann? Und ja, von dieser Folge erhoffe ich mir, dass wir wichtige Infos und Tipps dazu bekommen, wie wir damit umgehen können, wenn es unserer Seele tatsächlich richtig schlecht geht, wenn wir aus diesem Loch nicht mehr rauskommen, wenn wir in Depressionen verfallen, wenn wir nicht mehr weiter wissen und uns total ausgebrannt fühlen. Wir haben heute wieder eine Fühl-Ich-Nachricht bekommen. Die ist von Lara. Lara hat uns eigentlich schon letztes Jahr für die erste Staffel ihre Nachricht geschickt, die wir da leider nicht mehr untergebracht haben. Aber wir denken, dass die für die heutige Folge sehr gut passt, weil sie hat einen ziemlich schweren Lupusverlauf und deswegen zeigt ihre Nachricht relativ eindrücklich, wie belastend unsere Erkrankung wirklich sein kann. Und da wollen wir gleich mal reinhören.
Hey, ich bin Lara, ich bin 18 Jahre alt und ich habe seit 2017 systemischen Lupus, aber ich habe 2021 erst meine Diagnose bekommen und ich teile meine Geschichte auf Insta, um auf Lupus aufmerksam zu machen und darüber aufzuklären, weil der SLE einfach immer noch viel zu unbekannt ist und das auch bei Ärzten. Mein Lupus betrifft bei mir hauptsächlich mein Herz und meine ersten Lupus-Symptome waren rückblickend auch mitunter zum Beispiel Synkopen, Tachykardien, hoher Blutdruck und generell Herzrhythmusstörungen. Nach der Lupusdiagnose hat man bei mir direkt einen Zusammenhang zum Lupus vermutet, aber man war sich nicht ganz sicher, inwieweit das zusammenhängt. Ich hatte verschiedene Auffälligkeiten im EKG und im Herzecho, zum Beispiel war mal eine Perimyokarditis oder es ist mal ein stark verdickter Herzmuskel aufgefallen, eine diastolische Dysfunktion und so weiter. Und ja, mein Hauptproblem waren vor allem sehr schnelle Herzrhythmusstörungen und 2020 kam dann auch ein sehr niedriger Puls dazu und beides kam abwechselnd und wurde in den Schüben deutlich, deutlich schlechter. Also ich hatte dann teilweise eine Herzfrequenz von 200 oder wiederum nur noch einen Puls von 35. Den Höhepunkt erreichte das Ganze mit der Herzbeteiligung dann aber im November 2022, also letztes Jahr. Ich hatte einen Lupusschub und habe zusätzlich dazu noch Corona bekommen und mein Puls ging dann damals kaum mehr über 30. Ich habe immer wieder ein Medikament gespritzt bekommen, aber das Ganze hatte eigentlich gar keine Wirkung. Und dann wurde ich per Intensivtransport in die Uniklinik verlegt, direkt auf die Intensivstation. Und trotz Dauerperfusion mit einem Medikament plus Bolus von einem anderen konnte man meine Herzfrequenz eigentlich kaum über 30 bringen. Es liefen dann noch einige Untersuchungen. Ich wurde von neuen Ärzten übernommen und letztlich wurde ich dann probeweise entlassen, um zu gucken, ob ich eventuell mit den niedrigen Herzfrequenzen klarkomme. Naja, aber so ganz hat das halt dann eben nicht funktioniert. Nicht mal zwei Wochen später kam ich dann wieder per RTW wieder auf die Intensivstation und dort stand dann fest, dass ich einen Herzschrittmacher brauche und das Ganze lief dann auch nicht mal eine Woche später. Und genau, dann habe ich meinen Herzschrittmacher bekommen. Seitdem geht es mir zumindest, was die Bradykardien angeht, deutlich, deutlich besser. Und ich habe auch schon direkt nach der OP gemerkt, dass die Symptome verschwunden waren. Und nach Wochen hatte ich dann endlich wieder einen normalen Puls und es war echt krass zu fühlen, weil es auch die erste Nacht war, die ich geschlafen habe, ohne irgendwie Angst zu haben, dass mein Herz stehen bleibt. Ja, letztlich weiß man nicht 100%, was und warum es so heftig geworden ist. Es steht auf jeden Fall fest, dass mein Herz schon lange vom Lupus angegriffen war und die Covid-Infektion das Ganze dann wahrscheinlich zum Überlaufen gebracht hat.
Erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit, liebe Lara, dass du deine Geschichte mit uns teilst. Deine Geschichte bewegt mich wirklich sehr. Die macht mich auch total traurig, dass du in so jungen Jahren schon so viel gelitten hast und so viel Krasses durchmachen musstest. Und ich weiß auch, dass du seitdem noch einige weitere heftige Herausforderungen durchleben musstest. Ja, und deine Nachricht zeigt uns aber auch wirklich, welche Kämpfe manche von uns Betroffene durchleben müssen. Manche von uns längerfristig, manche von uns vielleicht auch nur kurzfristig nach ihrer Diagnose oder andere auch immer wieder in unregelmäßigen Abständen. Ja, wir werden gleich nochmal zurück auf die Nachricht kommen. Jetzt möchte ich aber erstmal unseren Experten begrüßen. In der heutigen Folge steht mir Professor Dr. Dieter Braus mit seiner Expertise zur Seite. Er ist Klinikdirektor und Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und er hat schon mehrere Bücher geschrieben. Herzlich willkommen, lieber Dieter. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dass du uns deine Zeit widmest.
Ja, ganz herzlichen Dank, Becky, für die freundliche Einladung auch hierher. Ich glaube, solche Podcasts sind wichtig für die Psychoedukation, für die Aufklärung über solche wichtigen Erkrankungen, die sehr junge Menschen halt treffen. Mhm.
Ja, das glauben wir auch, deswegen machen wir das auch. Ich würde kurz am Anfang gerne nochmal auf die Fühl-Ich-Nachricht zu sprechen kommen. Hast du eigentlich öfter mit Menschen wie Lara zu tun, die eine schwere chronische Erkrankung haben und jetzt ganz unabhängig von Laras Geschichte und deren psychische Gesundheit aus dem Gleichgewicht gekommen ist, eben wegen dieser Erkrankung?
Wir haben in der Psychiatrie sehr viel damit zu tun, aber meistens immer erst am Ende. Das heißt, die Menschen durchlaufen schon eine Odyssee an Diagnostik und sind bei vielen Ärzten. Und im Prinzip unser Fachgebiet, die Neurologie und Psychiatrie, die kommt immer ganz zum Schluss, weil natürlich jede schwere Erkrankung, ob das nun systemischer Lupus ist oder eine rheumatoide Arthritis oder ein Diabetes Typ 1, ist ja eine Stresserfahrung. Und zwar, wie man sehr schön an diesem Beispiel gesehen hat, die ging ja über Jahre. Das heißt, bis die Diagnose kam, hat diese junge Frau eine Odyssee hinter sich. Am Ende dann war sie in der Uniklinik. Und im Grunde ist es eine chronische Stresserfahrung, die eine Anpassung erfordert. Und das gilt für jede Psyche. Psyche ist ja nichts weiter als eine Hirnfunktion. Ja. Das heißt, unser Gehirn muss sich an diese chronische Stresserfahrung anpassen. Und das haben wir sehr schön in der Pandemie als kollektives Ereignis gesehen. Manche konnten es besser, manche konnten es schlechter. Und so eine Anpassungsleistung, die dafür notwendig ist, die geht einher, und das hat sie sehr schön geschildert, mit Verunsicherung, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Fokussierung ganz aufs Herz und die Geschwindigkeit des Herzens, auf Nachdenklichkeit, auf schlechten Schlaf. Sie hat immer abends schon eine Sorge gehabt, ob sie überhaupt wieder aufwacht. Manchmal auch mit Ärger, warum ich, Zorn, Wut, alles wichtige Symptome von Überforderungsreaktionen. Aber die sind für diesen Anpassungsprozess erstmal erforderlich und normal. Und wie du ja selbst am Anfang gesagt hast, ja, wir wissen alle, nach dem Tief geht es auch irgendwie wieder raus. Das ist auch die erste Botschaft. Diese Symptome werden, Gott sei Dank, und da ist unser Gehirn halt so gestrickt seit 150.000 Jahren, dass es sich dann anpasst und die Symptomatik auch weniger wird.
Vielleicht, um das gleich am Anfang mal zu klären, wie erleben Sie das? Merken Sie, dass Leute, die einen besonders schweren Verlauf haben, mehr psychische Probleme haben als Menschen, die eher einen milderen Verlauf haben?
Nee, diese Korrelation gilt nicht, sondern das liegt an der eigenen Vulnerabilität. Das heißt, es gibt ja sehr viele tierexperimentelle Untersuchungen auch zu Widerstandskraft gegen Stress. Stress ist ja nicht etwas auf den Menschen bezogenes, das können wir auch bei Primaten untersuchen, bei Mäusen. Und letztendlich gibt es im Ratten und Mäuse sind da besonders gute Tiermodelle. Und da gibt es die Brooklyn Rats. Da kann passieren, was will. Ja, die nehmen alles mit. Und dann gibt's halt die Manhattan Rats. Kleine Stressfaktoren bringen die schon aus dem Gleichgewicht. Das heißt, es ist immer die Frage, wie resilient bin ich denn von meiner Grundkonstellation? Und wovon hängt das wieder ab? Das hängt natürlich immer polygenetisch von Genetik ab. Aber es hängt extrem stark von den ersten 1000 Lebenstagen ab. Was heißt das, die ersten 1000 Lebenstage? Das sind die 270 Tage Schwangerschaft, intrauterin, im Mutterleib. Und dann die ersten 2 Lebensjahre. Das sind die ersten 1000 Tage. Und da findet frühe Programmierung statt. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, und das ist alles durch tierexperimentell hervorragend belegt. Ich habe eine hohe genetische Vulnerabilität für Stressempfindlichkeit. Aber ich habe eine vollkommen unproblematische Schwangerschaft. Ich habe eine ganz sichere primäre Prägung. Keine Stresserfahrung in den ersten 2 Lebensjahren. Liebevolle, fürsorgliche Eltern, die aber nicht überängstlich sind. Dann letztendlich wird aus der hohen genetischen Vulnerabilität eine normale Vulnerabilität. Umgekehrt habe ich eine mittlere Vulnerabilität, eine sehr stressvolle Kindheit in die ersten 1000 Tage, dann wird daraus eine höhere Vulnerabilität. Das heißt, wie stark ich auf so einen Stressfaktor später als 17-Jährige reagiere, übrigens noch in der Pubertät, hängt sehr stark davon ab, wie hoch ist meine genetische Vulnerabilität und wie ist meine frühe Programmierung. Und deswegen ist es unabhängig vom Schweregrad. Das heißt, ich kann eine sehr schwere Erkrankung haben und bin eine Brooklyn Rat und ich hole mir das Positive heraus. Ich suche immer, wie kann ich damit besonders gut umgehen und ich komme da gut durch. Und ich kann eine leichte Erkrankung haben, das sehen wir auch viel bei den Post-Covid-Fällen, leichte Covid-Erkrankung, vorher hohe Ängstlichkeit schon, unabhängig von Covid. Und dann geht es in den Long-Covid über sozusagen. Also das gilt letztendlich für alle großen psychiatrischen Erkrankungen. Es ist nicht korreliert mit der Schwere der Erkrankung.
Beim Lupus ist es ja so, dass wenn ich jetzt erstmal beim Arzt bin und eine Lupusdiagnose bekomme, dann stehen die körperlichen Symptome eher im Vordergrund. Aber die psychischen Belastungen, die ja auch da sind, die werden oft nicht wahrgenommen oder stehen einfach ziemlich im Hintergrund. Obwohl sich das ja auch sehr auf die Gesamtsituation von den Lupus-Betroffenen auswirkt. Und oft ist ja auch das Problem, dass es keine Hilfsangebote gibt, weil eben es die Ärzte nicht auf dem Schirm haben und weil wir teilweise auch zu wenig Therapieangebote haben. Deswegen ist es ja auch wichtig, den psychischen Aspekt zu sehen und zu adressieren, darüber zu sprechen, weshalb wir ja auch diese Folge hier machen. Wie häufig denken Sie denn, dass der Lupus auch Einfluss auf die psychische Gesundheit von Betroffenen hat? Also wir haben gerade schon über die Genetik gesprochen, aber haben Sie auch so einen Erfahrungswert, dass Sie sagen können, so und so viel Prozent der Menschen kämpfen da mehr damit?
Ja, der Erfahrungswert ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern es sind eher die Zahlen, Daten, Fakten. Und man kann im Grunde sagen, dass diese chronisch entzündlichen Erkrankungen etwa mit einer bis zu Verdopplung des Risikos für Angsterkrankungen, Depressionen, Anpassungsstörungen einhergeht. Jetzt muss man wissen, was heißt dieses? Die häufigsten Erkrankungen überhaupt sind ja die psychischen Erkrankungen. Die Lebenszeitprävalenz, also was heißt dieses? Wie viele Menschen erkranken einmal in ihrem Leben an irgendeiner psychischen Erkrankung, liegt bei 40%. Das heißt, die sind extrem sowieso schon häufig. Die Depression ist die Nummer 2 nach den Rückenschmerzen und Großteil der Rückenschmerzen sind auch Depressionen. Das heißt, ohnehin sind psychische Erkrankungen häufig und durch eine chronisch entzündliche Erkrankung wird das Risiko einfach nochmal um bis zu 2-fach erhöht. In der Regel geht man so von 1,5 bis 1,7-fache Erhöhung aus. In der Tat, diese Komorbiditäten sind häufig und deswegen ist es wichtig, dass bei der Erstdiagnose eigentlich immer das Thema, wie ist denn die Stimmung in letzter Zeit, der Antrieb, die Interessen, wie ist der Schlaf, wie ist denn Appetit, Sexualität, dass das immer adressiert wird durch einfache Fragen. Und da gibt es gute Instrumente, aber man kann einfach die drei Fragen nur stellen: Herabstimmung, Antriebsminderung, Interessenverlust, Schlafveränderung. Und wenn ein Mensch mit entsprechender emotionaler Beteiligung sagt, nee, eigentlich, ich meine, ich interessiere mich weiter für die Tagesthemen und morgens komme ich schon gut aus dem Bett und natürlich die Nebenwirkungen durch die Medikamente, aber kriege ich gut hin und mein Schlaf ist eigentlich auch ganz ordentlich, dann sehen wir erstmal keine manifeste Vulnerabilität.
Mhm. Ja, genau, das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, was denn typische Anzeichen oder Warnsignale sind, dass es meiner psychischen Gesundheit nicht gut geht. Da haben Sie ja jetzt schon ein bisschen was genannt. Vielleicht können wir irgendwie eine kurze Abgrenzung noch machen zwischen dem neuropsychologischen SLE, also dem NPSLE und eben, ja, wie kann man es nennen? Also dem
systemischen Lupus.
Genau, danke.
Ja, der neuropsychiatrische systemische Lupus ist natürlich eine Erkrankung mit einer Beteiligung des Gehirns. Und damit natürlich auch Zytokine gehen ins Gehirn. Und da finden wir eine Vielfalt von Symptomen, die halt darauf zurückzuführen sind, dass Funktionen des Gehirns durch die Entzündung mit betroffen sind. Das können Kopfschmerzen sein, die es vorher nicht gab. Das können kognitive Einschränkungen sein. 17-jähriger Mensch, der Kurzzeitgedächtnisstörungen hat. Das können auch epileptische Anfälle sein. Und es können häufig auch Angststörungen und Depressionen sein. Weil, ganz wichtig, Angststörungen, Depressionen, alle großen psychiatrischen Erkrankungen haben ja mit dem Hirn zu tun. Und zwar mit dem Zusammenspiel von Kognition einerseits und emotionalem Apparat andererseits und dem Vegetativum. So, natürlich ist es logisch, dass die ganz normale depressive Störung ohne Lupus so eine Funktionsstörung haben kann, durch frühe Prägung, durch hohe Vulnerabilität, durch Entzündungsprozesse einer Grippe. Jeder von uns weiß, wer eine Influenza hat, also eine echte Virusgrippe, der hat ganz schön psychiatrische Symptome. Der ist erschöpft, schlecht gelaunt, hat Einschränkungen der Kognition, will sich zurückziehen, sozialer Rückzug. Das sind alles klassische Epiphänomene durch die Entzündung. So, und wenn ich natürlich jetzt einen neuropsychiatrischen systemischen Lupus habe, dann ist ohnehin das Gehirn durch den Lupus sozusagen mit betroffen. Beim systemischen Lupus, wie jetzt bei Lara, die wahrscheinlich einen systemischen Lupus hat, der keine Hirnbeteiligung hat, sind es dann Anpassungsprozesse. Ja? Aber man muss sich klar machen, psychische Störungen sind Störungen der Hirnfunktion. Sei es nun durch Entzündung oder sei es durch chronischen Stress und damit ja auch Entzündungsfaktoren.
Vielen Dank, das haben Sie sehr schön erklärt. Gibt es eigentlich typische Belastungssituationen, in denen das psychische Wohlbefinden besonders gefährdet ist, jetzt zusätzlich zu einer chronischen Erkrankung?
Also wir unterscheiden im Prinzip 5 Problembereiche, die gelten für jeden Menschen. Der entscheidende Stressfaktor ist immer der soziale Stress. Wir sind Sozialwesen, ja, und wir können nicht überleben ohne soziale Einbettung. Was viele Menschen nicht wissen ist, dass Einsamkeit wesentlich gefährlicher ist als Rauchen. Die Mortalität ist höher. Die höchste Mortalität hat echte Einsamkeit. Und das zeichnet sich durch alle großen Studien durch. Das heißt, wir sind als Sozialwesen im sozialen Stress immer letztendlich gefordert. Und 5 Problembereiche, abgesehen von den Kraftfresser. Also wir alle müssen Winterreifen wechseln und ab und zu geht die Kühlschrank kaputt und dann ist dieses und jenes und der will und dieses und das Päckchen kommt und kommt nicht oder kommt. Das sind die alltäglichen Kraftfresser, die hat jeder. Mhm. Und jetzt gibt's 5 Bereiche. Das erste ist Rollenwechsel. Rollenwechsel, was heißt das? Pubertät ist ein Rollenwechsel, ja. Die Lara war in der mittleren Pubertät. Das ist an sich schon ein ganz schöner Stressfaktor. Oder Mutterschaft, oder Schwangerschaft, oder Brentung, oder Trennung, Liebeskummer ist im Prinzip die erste Depression, die ich als Mensch erlebe und die sollte ich möglichst zwischen 17 und 24 erleben, denn ich erlebe dann auch, dass ich da wieder rauskomme. Der zweite Problembereich sind interpersonelle Konflikte mit Partner, Eltern, Geschwister, Arbeitskollege. Der dritte Problembereich von Menschen sind interpersonelle Defizite. Die habe ich schon erwähnt, das ist zum Beispiel die Einsamkeit. Aber wir sehen, riesiger Risikofaktor ist auch Armut, was auch in Deutschland gar nicht wirklich beachtet wird. Soziale Desintegration, das heißt, ich bin 15 Jahre alt und kann im Prinzip am Schulausflug nicht teilnehmen, weil in der Familie zu wenig Geld ist. Extremer sozialer Stressfaktor, der sich auf ganz viel auswirkt, auch auf die Lebenserwartung sogar. Der vierte Faktor ist die pathologische Trauer, also die schwere Verlusterfahrung. Das bezieht sich aber jetzt nicht nur auf meinen Hund oder aufs Kaninchen, sondern wenn ich einen Traum verliere. Ich kann mich gut an einen Patient erinnern, der sehr resilient war und der für eine Olympiade im Prinzip als Olympiateilnehmer schon sich qualifiziert hat und hat kurz vor der Olympiade einen schweren Verkehrsunfall bekommen und konnte nicht zur Olympiade. Und das hat ihn letztendlich dann schwere Verlusterfahrung, die ihn dann in eine Depression hineingeschlittert hat. So, und der fünfte, also Rollenwechsel, interpersonelle Konflikte, interpersonelle Defizite, pathologische Trauer. Und das fünfte ist die Arbeitswelt. Es kann, all die vier Faktoren können sich nur auf die Familie, nur auf die Schule oder nur auf den Arbeitsprozess beziehen. Und das ist die berühmte Work-Life-Balance aus dem Router bringen. Ich habe nur Probleme. Ich möchte gern Geschäftsführer werden, werde es aber nie. Ich habe immer nur Probleme, weil ich beim Mittagessen nie dabei sein darf mit den anderen oder ich habe ständigen Streit mit meinem am Gegenüber oder ich werde nicht befördert als Beamter. Das heißt, da muss man einfach sehen, beziehen sich die Problembereiche nur auf den Arbeitsbereich oder die nur auf die Familie, denn das Gute ist ja, wenn sich das auf einen Bereich nur bezieht, kann natürlich ein anderer dann die Ressource sein. Das heißt, habe ich viele Probleme in der Familie mit meinen Kindern und ich bin ausgefüllt in meinem Beruf, in meinem Arbeitsleben, ist es ein Gegengewicht zu dem Stress in der Familie und umgekehrt natürlich.
Eine Lösungsstrategie ist ja oft eine Therapie, also eine Begleitung durch einen Therapeuten oder eine Therapeutin, am besten natürlich eine oder einen, die auch weiß, was Lupus ist. Jetzt ist es aber ja so, dass wir alle wissen, es ist sehr schwer, Termine in absehbarer Zeit zu finden, also einen Therapieplatz zu finden. Gibt es irgendwelche Tipps und Anlaufstellen, die du uns geben könntest, die uns helfen könnten?
Also wenn ich jetzt in so eine Anpassungs- oder depressiv-ängstliche Situation komme, wo ich merke, Antrieb ist schlechter und so weiter, der Schlaf wird schlechter, dann habe ich erstmal die Möglichkeit, dass ich, gerade junge Menschen, ist das was Wunderbares, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal ins Internet und da gibt's eine wunderbare App, die ist von den AOKs bezahlt, die heißt Mood Gym. MOODGYM. Das ist eigentlich eine digitale Gesundheitsanwendung aus Australien, die aber vor dem Gesetz im Prinzip schon von den AOKs in Deutschland übersetzt wurde und für Deutschland angepasst. Und da muss man sich nur anmelden, das ist kostenfrei. Da sind so ganz klassische verhaltenstherapeutische Module, 12 Stück, die jeder Verhaltenstherapeut in der Psychotherapie machen würde. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt da mal rein, da kriege ich was erklärt und so weiter. Kostenfrei, sofort umsetzbar. Das Zweite ist natürlich, es gibt ja die Lupus Erythematotus Selbsthilfegemeinschaft. Und da kann man auch auf die Homepage gehen. Und was eine wichtige, wirklich große Hilfe ist, sind Selbsthilfegruppen. Es muss uns klar sein, wenn wir jetzt mal den Lupus rausnehmen, dass Selbsthilfegruppen für depressive Patienten genauso wirksam sind wie Face-to-Face, also 1:1 Psychotherapie. Also die Selbsthilfegruppen, die wir ja bei den Alkoholkranken kennen, die wir bei schweren Erkrankungen kennen, die sind enorm hilfreich letztendlich, um den psychischen Herausforderungen entgegenzutreten. Und im Rahmen so dieser App, dieser Mood-Gym-App, komme ich natürlich dann auch hin zu Achtsamkeits- und Entspannungstechniken. Wenn ich innere Anspannungen, Schlafstörungen, Unruhe, Antriebsmangel habe, dann ist es wichtig, dass ich auch Achtsamkeitssachen lerne. Das kann man ganz einfach tun. Man kann sich auf die Parkbank setzen im Park und einfach nur mal, ich bin im Hier und Jetzt, mal die nächsten 10 Minuten. Ich rieche, was ich rieche. Ich höre, was ich höre. Ich sehe, was ich sehe. Ich spüre, was ich spüre. Und wenn dann der Gedanke einschießt, diese scheiß Krankheit, dann begrüße ich diesen Gedanken und verabschiede ihn sofort wieder. Das kann man üben. Das geht relativ einfach. Achtsamkeit sind einfache Übungen, die ich gut dort machen kann. Auch Yoga natürlich ist nachweislich wirksam. Also das wären sozusagen so ein paar Tipps, wie ich halt eine Wartezeit überbrücke, bis ich vielleicht einen Psychotherapeuten bekomme. Aber bisweilen ist es so, dass ich ihn vielleicht dann auch gar nicht mehr benötige.
Okay, ja, vielen Dank. Das sind auf jeden Fall gute Tipps. Du hattest gerade schon über Selbsthilfegruppen und Kommunikation gesprochen. Also Kommunikation hat man ja nicht nur in Selbsthilfegruppen. Welche Formen von Kommunikation kannst du denn noch empfehlen? Abgesehen von Selbsthilfegruppen jetzt.
Das Erste, was man tun sollte, ist, man sollte mit den einem vertrauten Menschen kommunizieren. Ja. Warum besprichst du das nicht mit deinem Freund oder einer anderen vertrauten Person? Ja, also ich glaube, in der Menschheitsgeschichte war es eigentlich immer so, dass Menschen, wenn sie Probleme hatten, die Probleme mit anderen geteilt haben und dadurch auch neue Perspektiven bekommen haben. Ja, und das würde ich jetzt sagen, geht auch natürlich mit Zoom oder Teams. Aber ich würde dennoch die wirksame Form sehen, dass man das im Face-to-Face macht und vielleicht dabei gegenüber auch vielleicht mal einem die Hand hält oder ein guter Mensch einen auch mal in den Arm nimmt, so wie das für unsere Spezies eher typisch ist als das Ganze digital. Und das hat eine extreme Wirkung. Es muss uns klar sein, dass wir Hautsensoren haben, die bis zum Belohnungssystem vernetzt sind und dass die Berührung durch eine vertraute, liebevolle Person eine enorme heilende Funktion hat, die man nicht unterschätzen sollte. Mhm. Und also das sind eigentlich die Dinge, die man als Erste tun sollte.
Ja, also vielen Dank für diesen Appell nochmal. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das einen großen Unterschied macht, wenn man sich auch einfach dann mal in den Arm nehmen kann. Worüber wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben, ist über die Akzeptanz der eigenen Erkrankung. Hast du da vielleicht irgendwie noch ein paar Tipps, wie man das schaffen kann, da eine also irgendwie zumindest eine gewisse Akzeptanz zu finden mit dem, wie es einem gerade geht?
Akzeptanz ist ein Prozess. Das heißt, ich muss mir erst einmal erlauben, dass ich das akzeptierende Ja zu etwas mir erarbeiten muss. Das habe ich nicht. Das erarbeite ich mir. Und dazu gehört erstmal, sich klar zu machen, Dinge, die man nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. Jedenfalls in der Situation. Und das galt schon für den Einzeller vor 2,5 Milliarden Jahre oder wie lange her. Er kommt aus dem Wasser. Das Wasser war das Urmeer, 0,9%ige Salzlösung. Er konnte es nicht ändern. Also hat er durch semipermeable Membrane sich adaptiert und damit Aktionspotenzial generiert. Das heißt, Dinge, die ich nicht ändern kann. Ich muss erstmal erkennen, ich kann das jetzt nicht ändern. Ich habe alles getan. Ich gehe zum Arzt, mache meine Medikation, halte mich an alles. Aber die Krankheit ist, wie sie ist. Also ich lerne, das realistisch anzuerkennen, was ist. Das heißt nicht, dass ich das gut finden muss oder zustimmen, sondern Akzeptanz heißt, realistisch anerkennen, was ist. Und das heißt dann, ich kämpfe nicht mehr dagegen, sondern ich lebe mit. Ja. Und mach mir klar, okay, ich bin 1,70, wäre gern 1,80. Jetzt kann ich Stöckelschuhe anziehen oder sonst was, aber es nutzt nichts. Ich bleibe 1,70. Ja? Das heißt, das gehört genauso dazu. Ja? Mhm. Und das ich klar mache, so ein einfache Beispiele. Es gibt halt nun mal Dinge, die ich nicht ändern kann. Und das aber bedeutet, dass ich mir auch die Zeit nehmen muss, das akzeptierende Bejahen, dass ich dafür Zeit brauche. Dafür brauche ich auch Vertrauen in mein Umfeld. Es gehört halt einfach dazu auch, dass ich sage, okay, loslassen ist wichtig. Manche Dinge muss ich auch loslassen. Mhm. Träume muss ich halt loslassen. Ich werde mit so einer Erkrankung halt nicht Olympia Teilnehmer im Staffettenlauf, ja? Mhm. Oder whatever. Ja? Mhm. Das heißt, Vertrauen in andere ist für jeden medizinischen Prozess ist es wichtig, dass ich auch Vertrauen habe in das, was die machen. Weil wenn, dann sonst kämpfe ich ja auch schon wieder. Ja? Das heißt, ich suche mir gute Behandler und sage, okay, ich vertraue denen, ich lasse bestimmte Dinge auch los. Ich lasse auch meinen Perfektionismus vielleicht los und ich sage auch mal öfter nein. Und ich erlaube mir auch mal zu sagen, so, ich brauche jetzt Ruhe, bitte hab Verständnis. Und im Lauf dieses Prozesses komme ich dann hoffentlich, und es gelingt den meisten, zur Akzeptanz. Und damit wird's Leben leichter.
Ja, da hast du schon ein paar Elemente von unserem Lupus-Lifehack vorweggenommen, aber das macht gar nichts. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, und zwar die Faktencheck-Frage zum Abschluss. Stimmt es, dass ich meinem Arbeitgeber Bescheid geben muss, wenn ich von einer Schwerbehinderung durch den Lupus betroffen bin?
Also ich muss dem Arbeitgeber erstmal gar nichts sagen. Also Krankheit ist etwas, was ich nicht automatisch dem Arbeitgeber mitteilen muss. Natürlich, wenn ich irgendwelche mehr Urlaubstage oder sonstige Dinge benötige, muss ich es natürlich mitteilen. Mhm. Grundsätzlich würde ich niemals die Erkrankung benennen. Das geht den Arbeitgeber auch wieder nichts an. Sondern ich kann natürlich sagen, dass ich in Behandlung bin und dass ich jetzt eine gewisse Zeit auch eine Entlastung brauche. Aber kein Arbeitgeber hat erstmal primär Anspruch auf eine Diagnose.
Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, dass du uns so viele Fragen beantwortet hast, dass du uns wirklich ganz, ganz viele sehr interessante und wichtige Informationen gegeben hast. Für mich war das wirklich sehr, sehr lehrreich heute, sehr aufschlussreich. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Und damit sind wir auch schon beim Lupus-Lifehack gelandet. Heute geht es dabei um Veränderungen zuzulassen. Das hat ja irgendwie auch mit Akzeptanz zu tun, was wir vorhin gehört haben, dass es hilft für unsere seelische Gesundheit. Das heißt also, passt perfekt zu unserer Folge zum heutigen Thema. Ein wunderbarer Gedankenanstoß, den wir heute mit euch teilen, der übrigens aus dem Buch 44 Impulse für deinen autoimmunen Alltag, Autoimmunerkrankungen langfristig meistern, von Ira Schiewe ist. Ja, mit der Diagnose verändert sich ja unser ganzes Leben. Man hat weniger Kraft, man muss plötzlich regelmäßig Medikamente nehmen und so weiter und so fort. Was sich auswirkt auf Arbeit, Sozialleben, Freizeit und Sport, also wirklich auf alles. Deswegen ist es wichtig zu lernen, diese ganzen Veränderungen zuzulassen, sie zu akzeptieren. Zum Beispiel bei weniger Energie müssen wir lernen, dass wir unsere Aufgaben einteilen, dass wir sie priorisieren. Dann ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Grenzen kennenlernen und dass wir die Grenzen auch akzeptieren, so wie sie sind. Die Ira spricht hier auch vom Nein sagen lernen. Es ist okay, Nein zu sagen. Wir dürfen Nein sagen. Und es ist auch wichtig, dass wir lernen, Aufgaben abzugeben. Wir dürfen Aufgaben abgeben und wir dürfen auch um Hilfe bitten. Es ist auch wichtig, dass wir uns Pausen gönnen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist in unserer Leistungsgesellschaft manchmal ganz schön herausfordernd, weil wir denken, nee, wir können jetzt noch keine Pause machen oder wir haben noch nicht genug gearbeitet oder was auch immer. Ja, und manchmal müssen wir gegebenenfalls vielleicht auch große Veränderungen in Betracht ziehen, uns zum Beispiel eine neue Arbeit suchen, die einem nicht so viel abverlangt, damit wir dann auch Energie für unseren Alltag haben und für Dinge, die uns Spaß machen, damit wir da einfach auch wirklich noch Spaß in unserem Alltag erleben dürfen. Außerdem ist es vielleicht wichtig, einen Sport zu finden, der uns wirklich Spaß macht und der auch trotz unserer Symptome möglich ist. Wir wissen ja alle, wie wichtig Bewegung für uns ist und wie schwer es uns trotzdem manchmal fällt oder eben gerade wegen der Symptome, wegen der Kraftlosigkeit fällt. Wir müssen da also wirklich eine Sportart finden, die zu unserem Leben passt, zu unseren Umständen, zu unseren Herausforderungen. Ja, es gibt da einen Satz in Iras Buch, den wir uns wirklich zu Herzen nehmen können. Und zwar, wenn man von einem Weg abkommt, findet man sich auf einem neuen Weg wieder. Und das ist tatsächlich so. Also ich kann nur von mir erzählen, ich bin ja eigentlich Sängerin und ich habe für mein Leben gern gesungen. Singen war meine Leidenschaft. Und als ich dann durch die Diagnose, durch die Krankheit plötzlich nicht mehr so singen konnte, wie ich eigentlich immer gesungen habe und wie ich gerne will und wollte, war es für mich natürlich extrem herausfordernd, dass ich nicht mehr mit meinen Bands unterwegs sein konnte. Und wenn es auch heute für mich immer noch extrem schwer ist, wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich trotzdem sehen, dass ich jetzt diesen Podcast hier machen kann, was mir auch unglaublich viel Spaß macht. Das ist der neue Weg, der sich aufgetan hat und auf den ich jetzt gehen kann. Und dafür hat sich irgendwie eine alte Tür geschlossen, von der ich vielleicht hoffe, dass sie sich nicht für immer geschlossen hat, aber trotzdem hat sich Neues, Schönes für mich aufgetan. Ja. Es geht eben nicht darum, dass wir funktionieren, sondern es geht darum, dass wir auf uns achten und dass wir nicht immer versuchen, alles durchzuziehen, sondern dass wir auch Sachen loslassen. Wissen, wir müssen Dinge loslassen, wir müssen Dinge hinter uns lassen und das eben versuchen. Wenn ihr mehr von Ira und ihrem Alltag mit Lupus erfahren möchtet, dann gibt's Ira übrigens auch auf Instagram. Also ihr könnt ihr da folgen und den Link zu ihrer Insta-Seite findet ihr bei uns in den Shownotes, wo ihr übrigens auch den Link zu meiner Instagram-Seite findet. Damit kommen wir auch schon zum Ende für heute. Unser Fazit. Lupus wirkt sich auch oft auf unser psychisches Wohlbefinden aus und kann unsere Lebensqualität wirklich reduzieren. Deswegen sollte unsere psychische Gesundheit immer mit berücksichtigt werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir bei Bedarf mit unserem Arzt oder mit unserer Ärztin sprechen, gerade wenn wir merken, dass unsere psychische Gesundheit irgendwie gerade leidet. Also, ganz wichtig auch, achtet gut darauf, dass es eurer Seele gut geht. Tut euch Gutes, achtet und akzeptiert eure Grenzen. Verbringt Zeit mit Menschen, die euch gut tun. Tut Dinge, die euch gut tun. Werdet kreativ, geht an die frische Luft. Vielleicht eher abends und morgens wegen der Sonne, ihr wisst schon. Und sucht einfach bewusst nach verschiedenen Möglichkeiten, die euch gut tun und die ihr eventuell auch in schlechten Zeiten dann machen könnt. Ja, idealerweise ist es eigentlich so, dass wir unsere Psyche in guten Phasen stabilisieren, damit wir dann für schlechtere Phasen gut gewappnet sind. Damit verabschiede ich mich heute auch schon von euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder zugehört habt. Falls ihr auch eure Erfahrungen oder eure Gedanken mit und zu eurem Lupus teilen wollt, dann schreibt uns gern eine Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht an lupus@podstars.de. Ihr könnt übrigens Lupus gemeinsam stark auch gleich abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ja, über eine Bewertung freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis bald! Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars. Bei OMR.